Ich sehe keinen Grund, warum man das nicht bauen sollte. Es wird 60 Meter unter der Erde geführt, also tangiert in keinster Weise die Lobau. Wenn Herbert Kickl immer davon spricht, dass er einen Systemwechsel will, dann sage ich immer, wir leben jetzt in einem System der Demokratie mit einer unabhängigen Justiz, in Pressefreiheit, mit vielen Erfolgen, die wir in der Sozialpartnerschaft oder in anderen Bereichen erzielt haben. Wenn Herbert Kickl und die FPÖ einen Systemwechsel will sie offensichtlich was anderes als diese Werte.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Wien ist eine der lebenswertesten Städte der Welt, so sagen es Mercer Economist, Monocle Jahr für Jahr, eine Stadt mit einem Sozialwohnbau, um den uns andere Metropolen beneiden, mit hoher Sicherheit, kultureller Tiefe, politischer Stabilität. Und gleichzeitig im April 2025 hat die FPÖ in dem Bezirk, in dem Michael Ludwig im Gemeindebau aufgewachsen ist, in Floridsdorf, um 19 Prozentpunkte zugelegt. In Favoriten Donaustadt Leasing, überall dort, wo die SPÖ jahrzehntelang ihre Bastionen hatte, schreibt die FPÖ ihre größten Gewinne. Wien, eine Stadt, die international für ihre Lebensqualität gefeiert wird, wächst und wächst. Über 2 Millionen Menschen leben mittlerweile hier. Die Probleme werden aber auch lauter und sichtbarer. Wähler wechseln die Farben weg von einer Partei, die seit 1945 eine der lebenswertesten Städte der Welt regiert. Genau darüber sprechen wir heute. Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Ich bin Stefan Zöchling, willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien, Präsident des Österreichischen Städtebundes. Vor seiner Zeit als Bürgermeister war er 11 Jahre lang Wiener Wohnbaustadtrat und somit wesentlich verantwortlich für die fantastische Entwicklung dieser Stadt. Unser Thema heute: Was ist los in Wien? Kann die Sozialdemokratie noch beantworten, was die Menschen fragen? Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke für die Einladung.
Wenn du durch Wien gehst und nicht jetzt durch den ersten Bezirk, sondern vielleicht in Randbezirken, fühlst du dich sicher?
Ich wohne in einem sogenannten Randbezirk, obwohl ich, sagen wir, diesen Begriff nicht so gerne höre. Ich wohne in Floridsdorf fühle mich dort immer sicher, auch meine Frau. Also die geht laufen in der Brodauer Hauptallee am Abend, genauso wie bei uns in Floridsdorf. Aber richtig ist, dass es ein objektives Sicherheitsgefühl gibt, das durch die Kriminalitätsstatistik dargestellt wird, und ein subjektives Sicherheitsgefühl. Und von daher ist mir wichtig, dass wir möglichst sichtbar, präsent auch uniformierte Polizistinnen und Polizisten unterwegs haben im Stadtgebiet, weil das immer die beste Präventionswirkung hat. Deshalb bin ich mit Bundesminister Kahner auch im laufenden Dialog und fordere auch mehr Polizistinnen und Polizisten für Wien. Nicht, weil ich glaube, dass Wien eine unsichere Stadt ist, sondern weil wir in Wien auch sehr viele polizeiliche Kapazitäten binden durch Veranstaltungen, die nicht mit der Stadt Wien zu tun haben, aber trotzdem in Wien stattfinden. Ich denke an die unglaublich vielen Demonstrationen, die in Wien stattfinden, und zwar jetzt nicht gegenüber der Stadt Wien, sondern den Bundeseinrichtungen, der Bundesregierung, dem Parlament, um sich sichtbar zu machen, aber unglaublich viel Polizeikapazitäten binden, natürlich auch Großveranstaltungen, internationale Organisationen. Wir haben an die 50 internationale Organisationen, von der UNO über die Internationale Atomenergiebehörde, die OSZE, die OPEC, die natürlich auch sehr viel Polizeikapazitäten binden. Und von daher fordere ich mehr Polizistinnen und Polizisten, aber wir sind auch bereit, der Stadt Wien viel beizutragen. Es ist eine Bundeseinrichtung, die Polizei. Aber wir haben sehr viele Aufgaben der Polizei als Stadt Wien übernommen, um die Polizei zu entlasten. Das Fundwesen, das Passwesen, das Meldewesen, die Parkraumbewirtschaftung, die wir in Wien eigentlich selbst als Stadt Wien in Angriff genommen haben, damit es mehr Polizistinnen und Polizisten für den eigentlichen Dienst gibt. Aber trotzdem, auch durch die demografische Entwicklung, gehen sehr viele in Pension von den geburtenstarken Jahrgängen, auch in der Polizei. Und es muss sichergestellt sein, dass hier entsprechend ausgebildet wird und dass die Polizistinnen und Polizisten dann auch in Wien ihren Dienst versehen.
Das ist wiederum ein Thema von, du hast das angesprochen, objektiv und subjektiv. Innenminister Kahner hat hier in diesem Podcast gesagt, wir haben in Wien und in Österreich Weniger Kriminalität als vor 30 Jahren.
Richtig, ja.
Weniger Morde als vor 30 Jahren.
Oder recht, ja.
Subjektiv wird es durch Social Media, durch Medien, durch was auch immer, durch den politischen Wettbewerb aufgebauscht und so getan, als hätten wir jeden Tag irgendwo einen dramatischen Kriminalitätsfall. Wenn ich mir die Stadt Wien anschaue, so kann ich von der einen Seite Wiens auf die andere Seite Wiens mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, extrem kostengünstig, schnell, sauber, sicher. Was müsste ich tun als Unternehmer, wenn ich autonomes Fahren in Wien implementieren möchte?
Ja, da sind wir sehr interessiert. Es hat auch schon einen Versuch gegeben, einen sehr umfassenden Versuch, den wir in der Seestadt Aspern gemeinsam mit universitären Forschungseinrichtungen und einem privaten Unternehmen geführt haben, mit einem Kleinbus. Wir haben den Versuch dann einstellen müssen, weil die Rahmenbedingungen dazu geführt haben, dass das nicht wirklich funktioniert hat. Woran ist das gescheitert? Ich bin selber mitgefahren und habe mir das auch angeschaut, weil das aus Sicherheitsgründen so eingestellt war, dass beispielsweise Blätter, die von den Bäumen gefallen sind, dazu geführt haben, dass der immer abgestoppt hat, aus Sicherheitsgründen der Bus, und natürlich da ein kontinuierliches Vorwärtskommen nicht gewährleistet war. Ich weiß, in anderen Städten wird das intensiv schon ausprobiert. Ich bin ja sehr gut vernetzt mit anderen europäischen Großstädten, zum Beispiel auch mit Hamburg. Wir haben da so eine intensive Dreierkooperation Zürich, Hamburg, Wien, wo wir uns jedes Jahr auch einmal in einer dieser drei Städte treffen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, um zu schauen, welche Fortschritte es gibt. Und Hamburg treibt es sehr stark voran. Mhm. Also wir sind da prinzipiell interessiert. Wir sehen natürlich noch die Entwicklungsprobleme, die es gibt. Aber prinzipiell wird es sicher ein Entwicklungsschritt sein, den wir noch im aktiven Dienst erleben werden. Bei der U-Bahn funktioniert es ja schon mittlerweile sehr gut.
Ja.
Da haben wir ja auch jetzt bei der Neuerstattung der Linien ja vorgesehen, dass das ja generell dann auch möglich ist, ohne Fahrer unterwegs zu sein. Und von daher wird das auch mit Fahrzeugen auf der Straße sicher bald erreichbar.
Also ich war jetzt in San Francisco und habe Taxis dort nur noch ohne Fahrer
richtig,
erlebt.
Richtig, ja. Das ist auch eine jener Städte, die am fortschrittlichsten in diesem Bereich unterwegs sind. Hamburg ist mit San Francisco hier auch in enger Kooperation.
Lobautunnel, du warst dafür. Gewessler hat ihn abgeschossen. Hanke hat ihn wiederum reaktiviert. Kommt er oder kommt er nicht?
Nein, der kommt mit Sicherheit, denn das ist auch Teil im Bundesstraßennetz, ist auch so beschlossen, nicht nur im Wiener Gemeinderat, sondern auch im österreichischen Nationalrat, und wäre natürlich auch ein sinnvoller Lückenschluss einer Umfahrung, die ja nicht nur Wien einbezieht, sondern auch Teile Niederösterreichs und in etwa 118 Kilometer umfasst. Es fehlt nur mehr das letzte Stück. Wir sehen da auch eine große Möglichkeit, nicht nur den Schwerverkehr, den internationalen Schwerverkehr aus einer Millionenstadt wie Wien rauszubringen. Derzeit ist die befahrenste Straße Österreichs mitten durch Wien, die Südosttangente, die natürlich auch sehr anfällig ist. Bei jedem Unfall, den es gibt, bedeutet es sehr lange Staus. Und das ist natürlich auch für den Wirtschaftsstandort unzumutbar. Von daher ist es wichtig, das auch voranzutreiben, und würde natürlich auch eine Qualitätsverbesserung für die Menschen, die entlang der Südosttangente wohnen, herbeiführen. Weil jetzt weichen ja dann alle LKWs aus in die bewohnten Gebiete, um dann die Staus auf der Südosttangente zu umfahren, was natürlich auch in den bewohnten Gebieten ein Problem ist und auch für die Betriebe, die dort in der Nähe angesiedelt sind, große Schwierigkeiten mit sich bringt. Also ich gehe davon aus, dass das realisiert wird. Ich sehe keinen Grund, warum man das nicht bauen sollte. Es wird 60 Meter unter der Erde geführt, also tangiert in keinster Weise die Lobau. Ursprünglich war ja eine Brücke geplant, und es war ja eigentlich auch der Wunsch damals vom Bürgermeister Michael Häupl, als Biologe Maßnahmen zu setzen, die eben nicht das Naherholungsgebiet Lobau tangieren mit einer Brücke. Und so ist ja die kostenintensivere, es ist ja die teurere Variante der Tunnel vorgesehen worden, der, wie gesagt, die Natur in der Lobau nicht belasten wird.
Ich habe gehofft in der aktuellen Bundesregierung, dass es vielleicht auch Modelle gibt, die Impulse setzen in Richtung Belebung der Bauwirtschaft. Österreichweit, es gibt zwar, glaube ich, große Baufirmen, denen geht es gut aufgrund des internationalen Geschäftes, aber die mittelgroßen, mittelständischen Betriebe, Handwerksbetriebe, Baufirmen leiden massiv unter der Flaute, die es im Moment gibt. Wäre es denkbar, auch seitens der Stadt Wien den Finanzminister zu motivieren, steuerliche Anreize zu schaffen, um den Wohnbau zu fördern, nämlich auch nicht nur der Stadt Wien, sondern auch den privaten Wohnbau oder auch, so wie es ja gibt, mit der gedeckelten Miete, die großen Bauherrenmodelle, die ja durchaus ein Erfolgsmodell waren, sowohl was die Miethöhe angeht, als auch was die Bauaktivität angeht. PPP-Modelle auch im internationalen Vergleich, wie eben zum Beispiel einen Lobautunnel, um auch das Budget der Stadt Wien zu entlasten. Sind das nicht auch Dinge, wo man neue Wege gehen sollte oder könnte?
Also wir machen das in Wien seit vielen Jahren. Also wir haben beispielsweise gut funktionierende PPP-Modelle, nämlich nicht im kleineren, bei Einzelprojekten, aber auch bei Stadtentwicklungsgebieten. Mhm. Also Teile der Seestadt Aspern zum Beispiel haben wir Stadt Wien mit großen Banken und Versicherungen beispielsweise umgesetzt. Auch als Investitionen. Versicherungen haben ja immer starkes Interesse, auch langfristig zu veranlagen. Richtig. Und die haben natürlich auch ein starkes Interesse, gerade an Projekten, die auch sicher für die Zukunft sind. Mhm. Und da ist der geförderte Wohnbau beispielsweise, aber auch Infrastrukturprojekte eine gute Möglichkeit. Ich bin auch jetzt wieder im Gespräch mit Entscheidungsträgern im Banken- und Versicherungsbereich für weitere Schritte im Infrastrukturbereich. Also das haben wir in Wien überall dort, wo es sinnvoll ist, auch umgesetzt und sind durchaus auch interessiert, das auch weiter zu realisieren. Ich glaube, ein Problem der Bauwirtschaft und auch der Bauträger war mit Sicherheit auch die Vergabe der Kredite, die ja durch andere Rahmenbedingungen jetzt erschwert worden sind. Durchaus auch verständlich aufgrund der Erfahrungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise, aber wo man jetzt durch eine Lockerung hoffen, dass es auch wieder mehr auch an privaten Investitionen im Wohnbau kommen wird. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir auch in Sparzeiten weiterhin auf dem Kurs bleiben, durch Investitionen auch die Wirtschaft zu stärken. Also wir werden das in Wien mit Sicherheit tun. Immer natürlich jetzt in der Balance, auf der einen Seite budgetär im Gleichgang zu sein, in der Balance, aber umgekehrt auch Investitionen zu ermöglichen, vor allem im Wohnbaubereich, aber im Infrastrukturbereich. Und ich glaube, die Bauwirtschaft in Wien, auch die mittelständische Bauwirtschaft, auch das Baugewerbe sind in Wien gut ausgelastet, auch in den nächsten Jahren. Und das ist unser Ziel, trotz budgetärer Herausforderungen, hier weiter Investitionen vorzunehmen.
Das neue Fußballstadion wäre so ein PPP-Modell, oder? Das sich alle wünschen.
Ja.
Nationalstadion oder wie es heißt.
Ja, Projekt. Ich sehe nur dann immer, wenn man konkreter in die Diskussion einsteigt, wie das realisiert werden soll, sehe ich dann eingeschränkte Bereitschaft. Weil ich war ja dabei, wie wir die Fußball-Europameisterschaft vorbereitet haben, und da merkt man, dass das mit einem Stadion ja nicht getan ist, sondern es muss ja infrastrukturelle Rahmenbedingungen geben. Weil das Hinbringen von 50.000, 60.000 Menschen an einem Platz ist ja noch die einfachere Übung. Das Wegbringen bei gleichzeitigen, also bei einem Ende und gleichzeitigen Abmarsch aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist ja noch die größte Herausforderung. Wir haben damals die U-Bahn verstärkt Richtung Stadion, also doppeltes Gleis gelegt, damit wir sicherstellen können, dass, wenn ein Fußballmatch beendet ist, die Menschen auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln abtransportiert werden können. Also das ist alles mitzudenken, und da ist bis jetzt auch noch kein sichtbares Projekt dann in der Diskussion entstanden. Jetzt rede ich nicht einmal nur von der Finanzierung, sondern auch wie das dann
von der Logistik,
Infrastruktur und vieles andere mehr. Also so schlecht ist das Praterstadion, das Ernst-Happel-Stadion nicht. Das hat sich durchaus auch jetzt wieder bewährt bei verschiedenen Veranstaltungen. Und man muss auch immer wissen, was macht man in einem sogenannten Nationalstadion das ganze Jahr. Also die Vorstellung, dass man mal ein Europacup-Finale hat, alle 10 Jahre vielleicht, reicht ja nicht aus, die Errichtungskosten und die Betriebsführung zu rechtfertigen. Und für 5 Popkonzerte im Jahr wird das auch nicht ausreichen. Also man muss dann schon wissen, was dann auch wirklich konkret dort passiert. Wir sind in Wien einen anderen Weg gegangen. Die 2 großen Vereine haben jeweils ein modernes Stadion, die Austria und Rapid. Wir sind jetzt dabei, auch Sportclub Vienna zu unterstützen und dann anschließend FAC. Also von daher ist es eher der Wunsch auch der Vereine gewesen, dass sie eben mittelgroße Stadien für die eigene Nutzung haben. Das ist in anderen Städten anders. Mailand beispielsweise hat sich so entschieden, ein größeres Stadion und beide großen Vereine dort unterzubringen. Das war in Wien halt damals eine andere Entscheidung. Und von daher haben wir ein gut funktionierendes Ernst-Happel-Stadion und 2 mittelgroße Stadien, die von Rapid und Austria bespielt werden.
Wien ist so in so vielen Bereichen führend. Medizin, Wirtschaft, Lebensqualität. Warum schaffen wir es nicht, so wie viele andere europäische Städte? Da gibt es einen interessanten Schulterschluss zwischen der SPÖ und der Kirche, am Sonntag Öffnungszeiten zu genehmigen, nämlich jenen, die es wollen, jenen, die es fair behandeln und finanzieren oder bezahlen, auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bis hin zu auch einer, wie ich schon einmal vorgeschlagen habe, aktiven Integration Andersgläubiger, deren Sonntag eigentlich oder deren Wochenende Freitag, Samstag ist und deren Sonntag eigentlich der Montag ist, die man ja damit auch motivieren kann und die Wirtschaft ein bisschen beleben könnte. Warum gelingt das nicht?
Wenn ich der Argumentation jetzt gut zugehört habe, ist schon eigentlich das Gegenargument in dieser Frage. Nämlich zum Thema Integration, ob es nicht besser wäre, dass jeder seiner Religion entsprechend sich den Feiertag in der Woche aussucht. Ja, genau nicht. Integration heißt ja, dass möglichst alle Menschen an einem Tag gemeinsam Veranstaltungen besuchen. Und richtig ist, dass ich da gemeinsam mit der Kirche, aber auch gemeinsam mit vielen anderen Institutionen, Sportvereine, Kultureinrichtungen der Meinung bin, es sollte die Möglichkeit geben, dass möglichst viele Menschen, nicht alle, weil es gibt ja Berufsgruppen, die am Sonntag tätig sind, das muss man ja so sehen, aber dass es trotzdem eine Phase in der Stadt gibt, wo insgesamt alles ein bisschen runterkommt und wo die Möglichkeit besteht, dass man familiär im Freundeskreis, in einer Kirche, genauso wie in einer Kultur- oder Sporteinrichtung die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu tun. Und von daher möchte ich nicht, dass die Muslime am Freitag und die Juden am Samstag und die Katholiken am Sonntag ihren Tag begehen, sondern dass ein Tag in der Woche für möglichst alle besteht, wo sie zusammenkommen. Hoffentlich alle gemeinsam am Fußballplatz sind, gemeinsam eine Kulturveranstaltung besuchen und das nach Möglichkeit im familiären Kreis.
Also, aber der Moslem geht ja deswegen nicht am Sonntag in die Kirche, oder?
Nein, aber er hat die Möglichkeit, gemeinsam mit Katholiken Freizeit zu verbringen.
Aber es wäre auch gleichzeitig, wenn ich es positiv betrachten wollte, die Möglichkeit, einen Österreicher oder eine Österreicherin zu entlasten. Also ein muslimischer Pfleger zum Beispiel könnte dann sagen, ich mache gerne am Sonntag Dienst.
Das passiert ja jetzt auch so. Das passiert ja durchaus auch so. Wir sehen das ja zum Beispiel am 24. Dezember zu Weihnachten. Die meisten Taxifahrer sind dann im Regelfall Muslime oder im Spital wird natürlich darauf Rücksicht genommen. Das funktioniert ja in den Spitälern und Pflegeeinrichtungen sehr gut, dass die Menschen sich untereinander da unterstützen. Aber in Summe gesehen ist es gerade unter dem Gesichtspunkt der Integration wichtig, dass es gemeinsame Möglichkeit gibt, zusammenzukommen.
Wenn du einen Tag wirklich ohne Rücksicht auf Rücksprachen und Verluste machen könntest in Wien, was du wolltest und was dir ein wirkliches Herzensanliegen wäre, was wäre das durchaus auch mit Investitionen verbunden oder mit Konsequenzen für die Zukunft, was wäre das, was dir am meisten unter den Nägeln brennt und aus irgendwelchen rechtlichen, inhaltlichen oder politischen Rahmenbedingungen so nicht umsetzbar ist?
Also es gibt vieles, was mir wichtig wäre, aber was ich jetzt intensiver angehen möchte im Gesundheitswesen, ist auf Prävention zu setzen. Da sind wir nicht so schlecht unterwegs, aber da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel in Wien begonnen mit einem Darmkrebs-Screening. Und wir haben jetzt im ersten Monat 5.000 Personen angeschrieben. Kommen ja dann alle dran, aber wir haben jetzt einmal mit dem ersten Schritt 5.000 angeschrieben. Und da haben sich mittlerweile 2.000 bereits daran beteiligt und 1.000 Proben haben wir schon zurückbekommen. Von diesen 1.000 Proben sind 21 hinterfragenswert. Also da haben wir den Eindruck, wir sollten die Menschen informieren, sie sollten sich näher untersuchen lassen. Mhm. Wir haben da Bedenken. Was will ich damit sagen? Ich glaube, man könnte, wenn wir noch stärker auf Prävention setzen, vielen Menschen individuelles Leid ersparen und gleichzeitig als Nebeneffekt preisdämpfend auf die Gesundheitskosten einwirken. Denn wir haben ein großartiges Gesundheitswesen, gerade auch in Wien. Das ist ja der Grund, warum auch viele Menschen zu uns nach Wien kommen, um hier sich behandeln zu lassen. Aber es werden die Kosten weiter steigen. Und sie werden aus guten Gründen steigen, denn es wird mehr Fortschritte in der Apparatemedizin geben. Wir haben großartige Leistungen. Jetzt haben wir gerade wieder in der Klinik Donaustadt, in der Klinik Floridsdorf ganz neue Methoden, beispielsweise bei den Herzschrittmachern, bei der Lungentransplantation. Also großartige Möglichkeiten, Menschen das Leben zu verlängern, und zwar in Würde zu verlängern. Und gleichzeitig werden auch die Kosten für pharmazeutische Produkte steigen. Und wir sind ja ein ganz starker Industriestandort in Wien, nicht mit rauchenden Schlotten, aber zum Beispiel die 20 größten international tätigen pharmazeutischen Unternehmen haben einen Sitz in Wien, entweder eine Produktions- oder Forschungsstätte. Und gerade in der Krebsforschung ist Wien ein ganz wichtiger Standort. Also wir können vielen Menschen, die früher wahrscheinlich nicht mehr lange leben hätten können, ein völlig normales Leben gewährleisten durch eine entsprechende pharmazeutische Begleitung. Heißt aber, das sind Produkte, die kosten bis zu 100.000 Euro. Unser Anspruch in Wien ist, alles, was es gibt, soll auch für möglichst alle Menschen zur Verfügung gestellt werden, unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Hintergrund. Man muss nur fairerweise sagen, das wird Geld kosten. Und wenn wir preisdämpfend einwirken wollen, ohne negative wirtschaftliche oder soziale Auswirkungen, dann ist die Prävention eine gute Möglichkeit. Das Wichtigste, individuelles Leid ersparen. Und ich bin da in enger und guter Kooperation auch mit der Medizinuniversität Wien und mit dem AKH. Und ich glaube, da könnten wir Stadt vorangehen und zeigen, dass wir durch unsere Erfahrung, die wir auch machen mit den verschiedenen Krebs-Screening, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt schon in der Prävention haben, dass wir den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt wird Präzisionsmedizin sein. Wir sind ja jetzt gerade dabei, auch am Gelände des AKH Wien, ein besonderes Institut, das nach Erik Kandel, dem Nobelpreisträger, benannt ist, der auch immer wieder nach Wien kommt, um die Fortschritte zu begleiten. Das wird eine besondere Forschungsstätte in der Präzisionsmedizin sein. Denn wir haben gelernt in den letzten Jahren, es gibt große Unterschiede zwischen der Medizin, die speziell für Männer ausgerichtet ist, und dass das anders ist als bei Frauen. Aber wenn man da weiter forscht, dann sieht man, es ist nicht der Unterschied Männer-Frauen, sondern es ist innerhalb der Männer innerhalb der Frauen große Unterschiede, weil sie die Menschen voneinander so stark unterscheiden. Und dass es möglich ist, durch diese Präzisionsmedizin noch mehr zu tun, um die Menschen möglichst lange gesund zu erhalten. Und auch da sehe ich noch großen Handlungsbedarf. Wir sind im europäischen Vergleich nicht schlecht unterwegs. Aber andere Länder sind noch besser, die skandinavischen Länder vor allem. Die haben nicht nur ein leicht höheres Durchschnittsalter, das sie erreichen, sondern vor allem die Jahre, die sie vor allem am Ende des Lebens in Krankheit mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen verbinden, sind kürzer. Bei uns in Österreich sind die Menschen länger am Ende ihres Lebens stark beeinträchtigt, körperlich, emotional, geistig. Und da kann man durchaus Maßnahmen setzen, um das zu verbessern. Da arbeiten wir hart dran. Und das wird auch eines meiner Ziele sein hier für die nächsten Jahre, dass wir gemeinsam mit Forschungseinrichtungen, mit den Universitäten und mit den Einrichtungen der Stadt Wien noch vorangehen.
Also Wien wieder zu dem zu machen, was es ja viele Jahre oder Jahrzehnte war, nämlich wirklich Zentrum, nämlich weltweites Zentrum, hochqualitativer Medizin.
Sind wir auch jetzt, wenn man bedenkt, also die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes sind großartig, sind auch vergleichbar im europäischen Vergleich ganz an der Spitze. Das AKH, das jetzt unter die 20 besten Spitäler weltweit gereiht worden ist, das sind schon großartige Erfolge, die wir gemeinsam mit den Ärzteteams, mit den Pflegeteams erreichen.
Nein, das weiß ich schon, aber was noch gelingen müsste, glaube ich, und das wäre, glaube ich, ein Ziel, wäre die universitäre Entwicklung, Forschung und Entwicklung dann dorthin zu bringen, dass man es ausgliedern kann in Startups, Arbeitsplätze schafft, Finanzierungsrahmen oder Möglichkeiten erschafft, dass eben auch junge Forscher und Entwickler und Mediziner dementsprechend sich in Wien ansiedeln und da eben doch noch einmal für einen Impuls am Wirtschaftsstandort.
Absolut, das ist ja die große Möglichkeit. Wir sind ja, ich habe schon erwähnt, die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum. Wir sind aber der wichtigste Universitätsstandort. Wir haben 200.000 Studierende, gerade auch im medizinischen Bereich und in den medizinnahen Berufen ganz, ganz stark, qualitativ. Und von daher sehe ich da eine gute Möglichkeit, auch zwischen den Forschungseinrichtungen, den universitären Einrichtungen, privaten Unternehmern und der Stadt Wien, das wird auch im internationalen Vergleich ganz stark vorangehen.
Aber was müssen wir tun? Das ist jetzt noch ein spannendes Stichwort gewesen. Was müssen wir tun? Wir bilden die aus und dann gehen sie ins Ausland. Was müssen wir tun, damit sie bleiben? Weil wir haben ja auch jetzt gerade die Diskussion gehabt, ganz, ganz viele Studenten, das ist alles gratis bei uns, es wird alles öffentlich zur Verfügung gestellt, egal wo man herkommt. Dann lassen sich die Leute ausbilden und dann gehen sie. Also der Nutzen für die Republik Österreich oder auch für die Stadt Wien ist ja oft sehr gering, weil die Leute einfach wiederum zurück in ihre Heimat gehen und das Wissen mitnehmen oder absaugen.
Das heißt, teilweise stimmt es. Manche kommen auch wieder zurück, was durchaus auch ein Vorteil sein kann, weil sie Erfahrung aus ausländischen Instituten, Spitälern auch wieder zurück nach Wien bringen. Prinzipiell aber schon richtig, dass man auch bewerten kann, ob es nicht mehr Möglichkeiten gibt, hier Studierende aus anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union stärker hier auch zur Finanzierung heranzuziehen. Ja.
Ich habe eine Abschlussfrage, weil wir auch auf die Zeit schauen müssen. Du bist lang genug im Geschäft, dass du mit dem Begriff der Franitzky-Doktrin noch etwas anfangen kannst, die ja 1986 von unserem Bundeskanzler Franz Franitzky ins Leben gerufen wurde. Das heißt, die Abgrenzung oder auch, wie viele vorgeworfen haben, Ausgrenzung der FPÖ. Ich für mich aus einer bürgerlichen Familie kommend, für mich war ja Franitzky eine Lichtgestalt und ein Vorbild auch und auch jemand, wo ich mich als junger Mensch sicher gefühlt habe in einer Anfang der 90er Jahre sehr eruptiven Zeit, sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch. Ist ja nicht unähnlich, wie wir es auch jetzt gerade erleben. Stichwort Kuwait, Irak und andere geopolitische Krisen. Russland ist auseinandergefallen, der Osteuropa ist zerfallen, Jugoslawienkrieg, Kosovo-Krieg, also es war ja durchaus was los, aber er mit den Kollegen Latziner, Mock und andere haben ja durchaus dafür gesorgt, dass man sich als Bürger, sage ich mal, gut aufgehoben gefühlt hat. Jetzt ist dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum, wenn du so möchtest, der Franitzky-Doktrin von 1986 weggerechnet. Ist die gescheitert?
Ich glaube, dass Dr. Franz Franitzky, mit dem ich auch einen Gesprächskreis führe und erfreulicherweise immer in sehr intensiven inhaltlichen Dialog stehe, ich glaube, er würde das selber gar nicht als Doktrin bezeichnen. Er hat damals gesehen, dass sich die FPÖ in eine andere Entwicklungsachse bewegt, also weg von den vorher befindlichen liberalen Vorstellungen und sich ganz stark wieder auf ihre, unter Anführungszeichen, nationalen, Klammer auf, deutschnationalen, Klammer geschlossen, orientieren. Und von daher war das gar nicht so sehr eine Ausgrenzung von Dr. Franz Franitzky, sondern dass sich die FPÖ selbst aus dem Dialog genommen hat. Denn es war klar, dass für viele, die hier eine andere, eine positive Entwicklung Österreichs in einem gemeinsamen Europa zum Beispiel sehen, dass das keine Kooperationsmöglichkeit ist. Und das hat sich ja heute noch radikalisiert. Also wenn man sich die FPÖ, insbesondere auch ihren Parteivorsitzenden Herbert Kickl anhört, dann geht das ja noch weiter weg von einem gemeinsamen Europa. Und nicht zufälligerweise
die Europakrawatte.
zeige ich auch, dass ich ein sehr überzeugter Europäer bin, weil ich glaube, dass wir nur gemeinsam im internationalen Wettbewerb in Zukunft bestehen können und auch unser Demokratiemodell nur gemeinsam verteidigen können in einem gemeinsamen Europa. Und wir sehen, dass auch die demokratischen Strukturen stark unter Druck kommen. Es gibt mittlerweile mehr autoritär geführte Länder als demokratisch gesinnte Länder, und zwar in einem radikalen Ausmaß, in einem ganz starken Entwicklungsschritt weg von demokratischen Strukturen. Und von daher ist es wichtig, dass man das auch im Auge behält. Und ich habe vorher von dem Menschenbild gesprochen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht zwischen SPÖ und FPÖ nicht im Gleichklang ist. Die FPÖ hat ganz stark eine polarisierende, eine Gruppe gegen die andere ausspielend, als politischen Schwerpunkt. Und das bezieht sich immer wieder auf unterschiedliche Zuwanderergruppen, sind aber auch andere Gruppen, die sie sich dann vornehmen. Und wir sehen eher die Notwendigkeit des Miteinanders und des Gemeinsamen in einer Gesellschaft und etwaige Hindernisse, die es natürlich gibt, zu überwinden. Und von daher ist es eine völlig andere Herangehensweise. Und von daher sehe ich da persönlich keine Möglichkeit, mit der FPÖ in eine Koalition einzugehen. Das ist auf parlamentarischer Ebene immer wieder gemeinsame Beschlüsse gibt, ist ja das eine, das ist ja vernünftig in einer Demokratie, aber in einer Koalition kann ich mir die Sozialdemokratie mit der FPÖ, so wie sie sich präsentiert, nicht vorstellen.
Innenminister Kahner hat berichtet, war mir so auch nicht bewusst, dass der damalige Innenminister Herbert Kickl im Extremismus-Report des Jahres 2018 des Innenministeriums in einem Vorwort selber mit unterschrieben hat oder unterschrieben hat in seiner Funktion als Innenminister, dass das Wort Remigration ein rechtsextremer Begriff ist, der insbesondere von den Identitären verwendet wird und zu verurteilen ist. Wir haben gestern darüber geredet und unterstellt, nachdem er ein sehr gewissenhafter Mensch zu sein scheint und die Dinge liest, die er unterschreibt, hat er das damals unterschrieben, jetzt verwendet er es, jetzt macht er Lieder darüber, jetzt spricht er von Massendeportationen, also mich erinnert es massiv an die Zeit 33 bis 45, also eine Zeit, die man sich nicht zurückwünschen kann. Wie gelingt es trotzdem, die Menschen abzuholen und davon zu überzeugen, dass diese Partei zu unterstützen der falsche Weg ist?
Man sieht aber an dem Beispiel sehr gut, wie sich der gesamte Diskurs nach rechts verschoben hat, dass man offensichtlich in Teilen auch der öffentlichen Meinung das gar nicht mehr als problematisch erkennt. Und man sieht auch, wie organisiert die FPÖ das auf allen Ebenen, nicht nur im Nationalrat, sondern auch in den Landtagen, konzertiert das Thema voranträgt, ja, und auch zur weiteren Polarisierung der Gesellschaft beiträgt. Und von daher, glaube ich, wird es notwendig sein, da ganz konsequent dagegen aufzutreten. Das will auch die FPÖ, muss man sagen. Die profitieren ja von einer Polarisierung, das wollen sie ja auch. Und von daher wird man das aber nicht ganz vorübergehen lassen können. Man muss sich dieser Diskussion stellen. Ich glaube, man muss auch aufklären. Das hat nichts mit Ausgrenzen zu tun, sondern man muss deutlich machen, da gibt es halt andere Werte. Und wir vertreten andere Werte. Und die Menschen müssen sich entscheiden, ob sie einen solchen Weg gehen oder einen solchen. Das ist in der Demokratie so. Aber ich glaube, wir müssen da noch sehr viel selbstbewusster für unsere Werte eintreten. Und wenn Herbert Kickl immer davon spricht, dass er einen Systemwechsel will, dann sage ich immer, wir leben jetzt in einem System der Demokratie mit einer unabhängigen Justiz, in Pressefreiheit, mit vielen Erfolgen, die wir in der Sozialpartnerschaft oder in anderen Bereichen erzielt haben. Wenn Herbert Kickl und die FPÖ einen Systemwechsel will, will sie offensichtlich was anderes als diese Werte. Da muss man halt sagen, was das ist. Das ist dann halt nicht Demokratie, das ist halt nicht Pressefreiheit, das ist nicht unabhängige Justiz. Und wir sehen ja in Ländern, dass das sehr schnell geht, dass man diese Werte in Frage stellt. Und ich glaube, da muss man in der politischen Mitte deutlich machen, dass man für einen anderen Weg steht und darf nicht empfänglich sein für etwaige Koalitionen. Also für die SPÖ auf Bundesebene und auf Wiener Ebene kann ich ausschließen, dass es so etwas gibt. Wir schwächen damit unsere Verhandlungspositionen, auch unsere strategischen Optionen, das ist richtig. Aber ich glaube, man muss ganz konsequent deutlich machen, wofür wir stehen und wofür die FPÖ steht.
Ein, glaube ich, sehr ordentliches Schlusswort in diesem Podcast. Ich darf zum Ende kommen. Ich möchte das vielleicht noch ergänzen. Du hast sehr, sehr viel ausgeführt über die Lebensqualität, über die Erfolge der Stadt, über die Möglichkeiten innerhalb der Stadt, Stichwort Zucchini-Anbau und Gurkenstadt und ich weiß nicht was alles. Ich glaube, wenn ich mir das erlauben darf, dir das mitzugeben, tue Gutes und rede darüber. Viele Menschen wissen das gar nicht, wie toll es in Wien ist. Wie gesagt, ich weiß es sehr zu schätzen, wenn ich aus irgendwelchen Fernreisen oder Städten zurückkomme, die mich beruflich irgendwo hinführen. Freue ich mich jedes Mal, wenn ich nur eine Viertelstunde über die Südosttangente fahre und nicht 4 Stunden wie in Moskau, New York oder sonst wo im Stau stehe. Ich freue mich über ein sauberes Wien, über eine gute Luft, über ein sicheres Wien. Ich folge dir auf Instagram. Ich sehe dein Wochenprogramm, von dem wir wissen, dass nicht alles davon auf Instagram ist. Also es ist ja nur ein Bruchteil dessen. In diesem Sinn und im Sinne meiner Wertschätzung dir gegenüber darf ich dir auch mitgeben, schau auf dich, sorge für dich auch vor, weil wie gesagt, wenn ich mir das Programm anschaue, das du abspulst, ist es teilweise unmenschlich. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt, das stimmt und gleichzeitig stimmt, diese Stadt verändert sich. Die Wähler verändern sich, die Antworten, die jahrzehntelang getragen haben, tragen nicht mehr automatisch. Michael Ludwig führt Wien in einer Phase, in der vieles auf dem Prüfstand steht. Er hat sich heute den Fragen gestellt, denen seine Partei auch manchmal ausgewichen ist. Ob seine Antworten reichen, muss jeder für sich beurteilen. Mir reichen sie, das war Streitwert. Danke fürs Zuhören, danke Michael fürs Kommen.
Ich bedanke mich für die Einladung und nachdem ich ein großer Fan vom lebensbegleitenden Lernen bin, nehme ich die Anregungen auch gerne mit und habe von dem Gespräch profitiert. Danke.
Danke sehr. Das war Streitwert. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, wir haben noch weitere Folgen mit interessanten Gästen wie Corinna Milborn, Christian Kern, Andreas Grasl, Sigi Maurer und vielen anderen. Alle Streitwert-Folgen findest du auf zusammenstärker.at, Podcast, auf YouTube, Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche.